kleine und kleinste Unternehmen wissen halt häufig gar nicht, okay, was brauche ich überhaupt, was sind meine Risiken, und natürlich gibt es am Markt durchaus auch Berater, die das ausnutzen und vielleicht mehr verkaufen, als eigentlich notwendig ist. Und das war so ein Painpoint, der bestand, und deswegen hatten wir dann dieses Projekt initiiert und da halt eine gewisse Qualität zu schaffen in der IT-Sicherheitsberatung.
Herzlich willkommen zu Ameisentalk, die Normung gestern, heute und morgen. Auch in diesem Jahr wollen wir euch wieder mit losen Folgen und verschiedenen Gästen aus der Normung Neuigkeiten aus der Normungswelt erzählen. Ihr hört die Folge vom Februar 2025, Normung morgen. Ich habe mir heute als Gast Andreas Lamm eingeladen. Er kann uns nämlich was zum Cyber-Risikocheck für kleine und Kleinstunternehmen erzählen. Und das ist so crazy, dass ich gleich erstmal anfangen muss mit: Stell dich einmal vor, wer bist du und was machst du bei DIN?
Hallo, ich bin Andreas Lamm. Ich leite bei DIN die Gruppe Informationstechnologie und Akustik im Bereich Normung und Standardisierung. In meiner Gruppe werden die ganzen IKT-Themen genormt, weil wir da den Normenausschuss Informationstechnik und Anwendung haben. Und wenn es um Informationstechnik geht, ist natürlich Cybersecurity eins der Hauptthemen.
Informationstechnologie und Akustik ist ein Ausschuss. Warum gehört das denn zusammen?
Ist eine Gruppe.
Eine Gruppe.
Genau. Also gibt wenig Überschneidung, aber ergänzt sich sehr gut, weil das eine viel IT, das andere eher so die klassische Normung.
Okay, cool. Und IKT ist Information- und Kommunikationstechnologie.
Genau.
Perfekt. Ihr habt jetzt, gar nicht jetzt aktuell, sondern das Dokument ist schon ein gutes Jahr alt, richtig?
Genau.
Die DIN-Spec 27076. Und das ist Cyber Security Check für kleine und Kleinstunternehmen.
Genau, also es geht um IT-Sicherheitsberatung für Kleinst- und Kleinunternehmen, also alles, was unter 50 Mitarbeitern hat.
Wieso braucht man das separat von normalen Cybersecurity-Checks? Warum kann man das nicht mit den Normen, die es eh schon gibt, abdecken?
Also es gibt ja die 27001 bei ISO IEC, ist auch eine DIN-EN ISO IEC, die beschäftigt sich mit IT-Sicherheitsmanagement. Die sagt halt, was muss man erfüllen als Unternehmen, um ein gutes IT-Sicherheitsmanagement zu haben. Und da gab es schon immer das Problem, dass das natürlich große Unternehmen gut anwenden können, weil die ja auch eine eigene IT-Abteilung haben. Aber was machen halt kleine Unternehmen, die vielleicht gar keine eigene IT-Abteilung haben und auch gar nicht genau wissen, welchen Risiken sie überhaupt ausgesetzt sind? Und deswegen hatten wir uns mit dem Thema beschäftigt und halt extra für Kleinst- und Kleinunternehmen einen Standard geschaffen, wie die beraten werden können, um so ein IT-Sicherheitsmanagement-System aufzubauen.
Das heißt, es geht in der DIN-Spec um die Beratung und noch nicht um die Anwendung.
Genau, geht darum, eine gute Beratung sicherzustellen, weil natürlich, und das kam so aus unserem Mittelstandsthema heraus, also von Alexandra Horn, kleine und kleinste Unternehmen wissen halt häufig gar nicht, okay, was brauche ich überhaupt, was sind meine Risiken, und natürlich gibt es am Markt durchaus auch Berater, die das ausnutzen und vielleicht mehr verkaufen, als eigentlich notwendig ist. Und das war so ein Painpoint, der bestand, und deswegen hatten wir dann mit dem BVMW, also dem Bundesverband Mittelständische Wirtschaft, und dann später auch mit dem BSI zusammen dieses Projekt initiiert und da halt eine gewisse Qualität zu schaffen in der IT-Sicherheitsberatung.
Und wer war da so dabei?
Im Wesentlichen natürlich viele Beratungsfirmen auch. Das sind selbst eigentlich auch relativ kleine Firmen, gibt auch größere. Das BSI natürlich federführend, weil die kannten sozusagen das Problem vorher schon, hatten aber auch selber danach keine Checkliste oder sowas erstellt. Und genau, BVMW hatte ich gesagt, die waren sehr gut in der Akquise natürlich von den ganzen kleinen mittelständischen Unternehmen. Wir haben es dann tatsächlich auch während der Erarbeitungsphase mal erprobt, also auch mit Anwendern sozusagen mal diesen IT-Sicherheitsberatung durchlaufen, diese Checkliste, die es da gibt, durchprobiert, um halt zu gucken, funktioniert das überhaupt?
Cool. Das heißt, das ist richtig so aus der Branche, ist der Bedarf gekommen. Der Mittelstand hat gesagt, wir brauchen hier was, wir werden über den Tisch gezogen, die Leute nutzen das aus, dass unsere Unternehmen sich nicht genügend auskennen und auch das Geld nicht investieren können, die Leute nicht haben, sich da so richtig reinzufuchsen. Dann hat das entsprechende Ministerium das eh schon auf dem Tisch gehabt, aber hatte noch keine Muße oder Zeit oder Kapazitäten, sich drum zu kümmern. Und dann hat ihnen gesagt, dafür sind wir da.
Genau. Also der BVMW, wie gesagt, kam auf uns zu. Wir haben dann gesagt, naja, das BSI ist bei den Themen sowieso immer dabei. Von daher müssen wir die mit an Bord holen und haben die dann auch dafür gewonnen, das Konsortium zu leiten. Mhm. Und haben dann eigentlich alle daran Interessierten noch mit eingeladen, wobei das ja bei Nadine Speck unsere Vorgaben nicht ganz so streng sind, dass wir ja wirklich alle Interessierten einladen müssen. Aber ich glaube, wir hatten genau die Richtigen dabei, weil wir es ja auch in relativ kurzer Zeit geschafft haben, das Dokument zusammenzustellen und auch zu veröffentlichen.
Sag nochmal kurz, was das BSI ist.
Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik.
Das ist ein viel längerer Name, als die drei Buchstaben vermuten lassen. Nicht zu verwechseln mit BSI, das sind unsere britischen KollegInnen, so heißt nämlich das British Standards Institute.
Genau.
Ich muss sagen, ich kenne das selber auch aus meiner Zeit bei Dean Speck, dass offiziell ist das das leichtere Dokument im Sinne von, man braucht nicht alle Stakeholder, man muss nicht im Konsens verabschieden, geht auch Mehrheitsentscheid. Aber in der Realität hatte ich immer nur erlebt, man hat bei der Dean Speck die Freiheit, dass die Anzahl nach oben offen ist. Also ich hatte Dean Speck mit richtig vielen Leuten. Also bei Normausschüssen hat man ja so 21, man kann es erweitern auf 36, aber es gibt Dean Speck mit über 50 oder über 80 Leuten. Und die, die da sind, bemühen sich natürlich darum, dass man gemeinsam was findet, was alle glücklich macht. Das heißt, da ist fast auch immer Konsens im Ergebnis.
Genau, war da auch so. Also wir hatten, glaube ich, um die 20 bis 30 Konsortialmitglieder. Und am Ende waren sich eigentlich alle einig, dass das genau das richtige Dokument ist und dass man damit jetzt startet in eine gute IT-Sicherheitsberatung.
Und brauche ich auf jeden Fall ein Beratungsunternehmen, um die Dean Speck verstehen zu können? Oder kann ich die auch verstehen, wenn ich sie einfach nur lese?
Also sie ist sehr einfach verständlich. Also ich selber bin ja auch kein Experte im Bereich IT-Sicherheit, aber sie ist wirklich sehr einfach aufgebaut. Also man hat halt erstmal so das Ziel von dem Dokument erklärt, auch was ist das Ziel für eine gute IT-Sicherheitsberatung, dann Anforderungen an den Berater. Also es sollte natürlich jetzt nicht du oder ich sein, die keine Erfahrung haben, sondern einfach jemand mit mehrjähriger Berufserfahrung in dem Umfeld. Und dann ist einfach nur dargestellt, wie sollte das Gespräch ablaufen. Also von der Erstaufnahme, dass man erstmal ein erstes Gespräch führt mit sozusagen der Geschäftsführung des Kleinstunternehmens, dann darüber, wie werden die Bedarfe aufgenommen, dass sozusagen auch das Unternehmen was liefern muss, also was sichern Sie schon ab oder was sichern Sie vielleicht nicht ab, dass das der Berater aufnehmen kann und daraus dann sozusagen so ein Scoring macht, wie quasi der Stand ist bei dem Unternehmen und Empfehlungen ableiten kann, was brauchen Sie noch für IT-Sicherheitsmaßnahmen, also zum Beispiel haben Sie eine Firewall, die Sie einsetzen oder wie ist die Datensicherung im Unternehmen? Haben Sie überhaupt einen IT-Sicherheitsbeauftragten oder macht das der Geschäftsführer selber? Also das ist sehr leicht verständlich erklärt. Auch der Anforderungskatalog im Anhang ist wirklich sehr leicht verständlich, dass auch das Unternehmen sozusagen das nehmen kann, sich durchlesen kann und dann weiß, was es zu erwarten hat in so einer IT-Sicherheitsberatung, was es auch einfordern kann.
Cool. Und das kann natürlich dann diese entsprechende Beratung auch schon mal so vorbereiten, dass man in der Beratung vielleicht schon mal drei Schritte weiterkommt und vielleicht auch konkret sagt, was braucht es denn noch an den Stellen, die offen sind.
Genau, wobei das auch eine Anforderung ist, quasi im Erstgespräch dem Unternehmen das mitzugeben. Für das Zweitgespräch, für die Aufnahme der Bedarfe brauchen wir die und die Informationen von euch. Mhm. Also das steht quasi auch in der Dean Speck drin und das ist was halt dann auch die Unternehmen einfach liefern können. Also wenn es jetzt darum geht, habt ihr ein Rollenkonzept, wer darf auf welche Daten zugreifen oder habt ihr einen Notfallplan, wenn irgendwas passiert, wenn ihr gehackt werdet oder rennt ihr dann wie ein Hühnerhaufen rum und wisst nicht, was ihr machen sollt. Also das sind so Sachen, die werden dem Unternehmen natürlich mitgegeben, dass die dann quasi zu dem eigentlich Beratungsgespräch auch die Informationen dabei haben.
Habt ihr mit dem Dokument schon Erfahrungen? Also das ist ja, wann ist das rausgekommen? 23, oder?
Genau.
Das heißt, es ist seit über einem Jahr verfügbar. Hast du eine grobe Übersicht, ob das angenommen wird oder ob das nur so vor sich hin dümpelt?
Also ich sag mal so, bei DIN-Specs tun wir uns ja leichter mit Download-Zahlen, die wir auch bekommen, und die sind nach wie vor sehr hoch für die DIN-Spec. Also sie wird durchaus angewendet. Das war halt auch ein Vorteil, dass wir das Projekt mit dem BVMW zusammen gemacht haben. Es war ja auch gefördert vom BMWK, also vom Wirtschafts- und Klimaschutzministerium, wo wir halt zusätzlich zu der Erarbeitung der DIN-Spec auch ganz viele Maßnahmen danach fürs Marketing hatten. Also wirklich auch Webinare angeboten haben für Berater, aber auch für interessierte Unternehmen, um den Leuten die DIN-Spec näher zu bringen. Und das BSI hat halt auf seiner Homepage quasi auch extra eine Seite eingerichtet für den Cyber-Risiko-Check. Und da natürlich viele Angebote drumherum noch aufgebaut, also auch Schulungen für IT-Sicherheitsberater in die Richtung, damit in Zukunft halt keine Sicherheitsvorfälle bei Klein- und Kleinstunternehmen mehr auftauchen.
Ja, das ist ja so in aller Munde, ne, dass man da so sich ganz anders aufstellen muss.
Ich meine, ganz ausschließen wird man es nie können, aber ich sag mal so, da wo eine Lücke ist, wird es wahrscheinlich auch irgendeinen Hacker geben, der die findet, aber zumindest sollte man einen Plan haben, wie man damit umgeht, wenn es passiert.
Das ist ja bei allen Sicherheitssachen so, dass man nie diese hundertprozentige Sicherheit haben kann. Ich erinnere mich noch dran, als ich bei der Erarbeitung der DIN-Spec zu den mobilen Straßensperren dabei war. Die durfte ich leiten. Also bei diesen mobilen Straßensperren geht es jetzt um mobile Sicherheitseinrichtungen, um sowas Vorübergehendes wie einen Weihnachtsmarkt vor wild gewordenen LKWs beschützen zu können. Man ahnt schon, wenn man sich das vorstellt, ein wild gewordener LKW und eine Straßensperre, da ist einer stärker als der andere. Es ist also relativ schwierig, das als Einzelmaßnahme gut umzusetzen, und man wird auch dort nie eine hundertprozentige Sicherheit haben. Das heißt, auch da war das Konzept erstens, dass man diese Straßensperre in ein Sicherheitskonzept einbettet, dass es also nicht die einzige Maßnahme ist. Und zweitens, dass man mit einem Restrisiko arbeitet, das man vertreten kann. Dass man zum Beispiel sagt, das Ding kann nicht den LKW in einem Meter stoppen, weil das geht physikalisch nicht. Aber das Ding kann so aufgebaut sein, dass es maximal Lärm erzeugt, dahinterstehende, auch gerne betrunkene Weihnachtsmarktbesuchende warnt, sodass die hoffentlich schnellstmöglich das Weite suchen und nicht perplex stehen bleiben und sich überfahren lassen. Oder bei Türen ist es genauso. Es gibt keine Tür, die einen Einbrecher immer und ewig fernhält. Aber man kann sagen, diese Tür gibt dir eine Sicherheit von 3 Minuten. Das heißt, der Einbrecher kommt nicht sofort rein, sondern braucht ein bisschen, und die andere Tür halt 5 Minuten. Und dann ist das die Zeit, die dir zur Verfügung steht, um tätig zu werden.
Ich meine, IT-Sicherheit ist ja auch nichts, das macht man einmalig und dann denkt man, für die nächsten 20 Jahre bin ich jetzt sicher. Also die Technologie entwickelt sich ja auch weiter. Vor 20 Jahren waren die Computer viel langsamer, konnten, sag ich mal, Algorithmen viel langsamer knacken. Jetzt reden wir über Quantencomputer schon, wo wir heute schon wissen, dass eigentlich alle Verschlüsselungsalgorithmen einem Quantencomputer gar nicht standhalten würden. Aber auch da sind wir ja in der Normung schon dran. Nennt sich dann Quantum Safe Cryptography, also dass man guckt, was gibt's für Verschlüsselungsalgorithmen in Zukunft, die eben auch solchen leistungsfähigen Rechnern dann standhalten.
Und KI, habt ihr die auch mit drin?
Gibt's jetzt auch, natürlich. Unter dem AI Act spielt auch Cybersecurity eine Rolle, weil natürlich, sag ich mal, einerseits KI-Systeme sicher sein müssen auch, dass sie eben nicht angegriffen werden und am Ende vielleicht falsche Informationen wiedergeben, wenn wir jetzt über einen Chatbot beispielsweise sprechen. Aber natürlich kann KI auch genutzt werden, um, sag ich mal, Sicherheitsvorfälle einfach auch zu untersuchen und Lösungen zu erarbeiten. Also man kann das ja auch entsprechend dann die KI trainieren und gucken, okay, bin ich sicher, bin ich nicht sicher. Stimmt. Also geht in beide Richtungen.
Ich hätte noch die dritte Variante, dass man die AI als bösartige Person einsetzt, um die Sicherheitslücke auszunutzen.
Natürlich geht es auch. Ich meine, man kann auch eine KI so trainieren, dass sie halt, sag ich mal, versucht, Sicherheitslücken zu finden. Das, sag ich mal, ist der Fall, den ich jetzt eher in der Normung nicht so gerne betrachte, den wir wahrscheinlich auch nicht normen werden, weil damit würden wir ja den Hackern sowieso eine Blaupause noch geben.
Mit Sicherheit wird das niemand normen, wie das geht, aber es wird mit Sicherheit Einfluss nehmen in diese Dokumente, wie jetzt auch diese DIN-Spec, dass man das einfach mit auf dem Schirm behält.
Genau. Ja. Da kommt dann wieder der AI-Act ins Spiel. Wer sozusagen KI in den Verkehr bringt oder nutzt, muss da ja auch zeigen, dass er das verantwortlich macht. Und da geht es jetzt quasi bei der Normung zum AI-Act um Hochsicherheits-KI erstmal. Aber später gibt es dann natürlich auch die, sag ich mal, normale KI, also den normalen Chatbot, der jetzt nicht unter die Hochrisikoanwendung wie im Medizinbereich fällt.
Jetzt haben wir bei Normen öfter mal die Fragestellung, oder zumindest habe ich das öfter gehört, die Norm sagt mir ja gar nicht, was ich tun soll. Und gleichzeitig gibt es auf der anderen Seite immer wieder Leute, die sagen, oh Gott, DIN schreibt mir vor, was ich machen muss. Also erstens, DIN schreibt diese Dokumente nicht, wir begleiten immer nur den Prozess. Wer sich damit noch nicht auskennt, für den das neu ist, dem empfehle ich den Podcast. Menschen sind keine Ameisen. Was ihr noch nie über die Normung wissen wolltet, aber ganz unbedingt wissen solltet, auf den baut hier der Ameisentalk auf. Aber jetzt hast du ja auch schon erzählt, dass diese Dienstback zum Cyber Security Check sich an die Beratungsdienstleistung wendet. Und was du gerade so erzählt hast, ging so in die Richtung, was habt ihr schon, an welche Dinge müsst ihr denken und ihr solltet denen begegnen. Da steht jetzt wahrscheinlich noch nicht drin, für folgende Anwendung nimmst du Programm X, für die andere Anwendung nimmst du Programm Y. Warum steht das nicht so in der Dienstback?
Weil es halt individuell ist. Also ich meine, die Rechtsanwaltskanzlei um die Ecke hat viel sensiblere Daten, als es vielleicht der Friseursalon hat oder meinetwegen der Discounter um die Ecke. Also das sind halt total unterschiedliche Risiken, die man absichern muss. Oder auch wenn es jetzt darum geht, dass eine Zahnarztpraxis sich da absichern möchte, weil sie eben die Patientendaten in ihren Programmen absichern, da ein Rollenkonzept brauchen, ist ein anderer Anwendungsfall, als es vielleicht, wie gesagt, der Friseursalon ist. Deswegen kann man halt nicht sagen, okay, das ist jetzt das Risiko, das sichere so ab. Das ist auch das, was die Berater dann natürlich herausfinden müssen. Wie hoch ist das Risiko für das kleinste Unternehmen und was sind die geeigneten Maßnahmen dagegen? Und meistens ist es halt schon was Einfaches, wie so ein Rollenkonzept oder also wer darf auf welche Daten zugreifen? Wie mache ich das Backup, falls doch irgendwas passiert, dass ich die Daten wieder herstellen kann? Das müssen ja nicht die riesen IT-Systeme dann sein für kleine und kleinste Unternehmen. Also, oder dass sie halt auch eine IT-Sicherheitsrichtlinie haben, dass quasi jeder Mitarbeitende weiß, so lang muss mein Passwort sein, wenn ich drauf zugreife auf die Daten. Kennen wir ja selber bei denen mit unseren 14-stelligen Passwörtern, glaube ich. Von daher, also, das sind halt Sachen, die sind auch für den Anwender leicht zu verstehen, dass man sowas braucht. Aber es wird nie für alle Rechtsanwaltskanzleien die gleiche Lösung geben oder für alle Kleinstunternehmen die gleiche Lösung geben. Das ist halt wirklich auf den individuellen Bedarf ausgerichtet. Deswegen ist halt auch gut, so ein Konzept zu haben, wie letzten Endes der Berater vorgehen kann, damit sich auch das Unternehmen sicher fühlt, es eine gute Beratung kriegt.
Und ein wunderbares Beispiel dafür, dass die Normung nicht die Kreativität und die Individualität einschränkt. Das ist ja ganz oft ein Vorwurf an die Normung, weil viele glauben, Norm ist das, was hinten dabei rauskommt. Dabei ist ganz oft Normung das, was vorne reingeht. Also welchen Qualitätsanforderungen muss das genügen, womit ich arbeite? Und dann kann ich damit diverse Dinge tun. Schönes Beispiel ist einfach so ein Papier, nicht wahr? DIN A4 ist bloß die Größe des Papiers, was ich damit mache, ob ich daraus einen Papierflieger bastel, ob ich es zerknülle, ob ich ein Gedicht draufschreibe oder einen Liebesbrief, das bleibt mir überlassen.
Oder ob man es halt in einen passenden Umschlag steckt, der dann natürlich auch auf DIN A4-Format passt.
Genau. Kriegst du als Projektmanager des Gremiums, kriegst du viele Anfragen? Also rufen dich viele Leute an, die mit dem Dokument zu tun haben und sagen, ich verstehe es nicht oder warum ist das nicht für mich runtergebrochen oder auch andersrum, vielen Dank, dass es das gibt, jetzt weiß ich, wie es geht oder so?
Also Projektmanager selber war Adrian Seliger, aber Anfragen kommen bei uns zu dem Projekt aktuell sehr selten, weil eben das BSI da viel Werbung gemacht hat auch. Deswegen landen in vielen IT-Sicherheitsfragen die Anfragen eher beim BSI als bei uns, bei DIN. Mal abgesehen von der 27001 vielleicht, wenn es da Auslegungsfragen gibt. Aber häufig ist das BSI der erste Ansprechpartner. Und das ist, glaube ich, in Deutschland auch so bekannt, auch durch den BSI-Grundschutz, dass einfach jeder weiß, wenn es um IT-Sicherheitsfragen geht, wende ich mich ans BSI. Wenn es natürlich Fragen konkret zur Normung sind, was steht jetzt tatsächlich drin in der Norm oder kann ich die für mein Thema überhaupt anwenden, dann kommen solche Fragen eher bei uns an.
Wenn jetzt jemand fragt, was steht denn konkret drin, sagst du wahrscheinlich, bitte einfach downloaden, geht kostenfrei, da ist der Link.
Entweder das oder wenn es jetzt wirklich eine konkrete Frage ist, also meinetwegen steht da auch drin, dass ich ein Backup-Konzept brauche, da kann ich natürlich sagen, ja, das steht drin sollte man auch haben, aber natürlich geben wir jetzt nicht komplett die Norm als Information raus, wobei das bei einer Dienstback ja einfach ist, man kann halt einfach sagen, geh zu DIN Media, registriere dich und lade die Norm oder die DIN Spec herunter.
Genau, weil DIN Spec sind kostenfreie Dokumente. Diese Dokumentenart klingt jetzt ein bisschen komisch. Was ist so eine verschiedene Dokumentenart, Norm oder Standard oder eben Spezifikation in diesem Fall, DIN-Spec? Also ich sage immer, das ist, die einen sagen Regionalbahn, die anderen Regionalexpress. Das eine hält an ein paar Haltestellen mehr als das andere. Im Grunde ist mir das egal, Hauptsache es bringt mich von A nach B. Ähnlich geht's wahrscheinlich euch auch, wenn ihr denkt, so, hä, ist doch ein DIN-Dokument, wo ist da der Unterschied? Für uns ist es ein Riesenunterschied. Und DIN-Spec nutzen wir für neue Themen, die entweder total neu sind und noch gar keine Heimat im Sinne eines Ausschusses haben oder die erstmal so eine Art Testballon in der Normungswelt sind oder bei denen es ganz schnell gehen soll. Und in dem Fall, wenn ich das richtig verstanden habe, war das eben ein einmaliges Förderprojekt, was auch noch schnell gehen sollte. Und deswegen wurde diese Dokumentenart gewählt. Und das hat dann den Vorteil für euch, dass ihr es kostenfrei downloaden könnt, denn DIN-Specs sind kostenfrei.
Genau, vielleicht noch zu ergänzen, dass man natürlich jetzt auch erstmal erproben wollte, wie funktioniert das am Markt, wie wird das angenommen von den IT-Sicherheitsberatern, aber auch von den kleinen und Kleinstunternehmen. Und wenn das dann funktioniert, dann natürlich auch später eine Norm draus zu machen. Im Idealfall das vielleicht sogar auf die internationale Ebene irgendwann zu heben und zu sagen, für alle IT-Sicherheitsberatungen auf der ganzen Welt sollte das der Mindeststandard sein. Wir haben zumindest schon die Rückmeldung vom BVMW auch, die das mit dem BSI zusammen monitoren, wie die Anwendung ist, dass es durchaus noch ein bisschen Verbesserungspotenzial gibt, wo wir halt überlegen, überarbeiten wir jetzt die DIN-Spec noch einmal oder gießen wir es gleich in eine Norm und überarbeiten dabei auch die Inhalte. Also,
habt ihr die auch auf Englisch oder ist die nur auf Deutsch im Moment?
Die ist erstmal nur auf Deutsch.
Okay, gibt es da europäische Anfragen?
Bisher noch nicht, liegt aber wahrscheinlich auch daran, dass europäisch gerade sehr viel Fokus auf dem Cyber Resilience Act ist. Also dass wir hatten jetzt in der Vergangenheit auch das Thema der Radio Equipment Directive, also alle Geräte, die senden können, sozusagen cybersicher machen. Da nehme ich immer das Beispiel der Waschmaschine, die ich auch über mein Handy mittlerweile starten kann von unterwegs, dass das natürlich dann sicher ist und niemand über diese sendende Schnittstelle der Waschmaschine auch auf das Gerät zugreifen kann. Das ist da gerade so der Fokus, auch weil es halt von der Kommission sozusagen über den Act vorgegeben wird.
Ja, es gibt immer wieder so Themenmoden, ne? Und wenn man da nicht zufällig das Modethema hat, gerät man ein bisschen nach hinten.
Ja.
Ja, und die diese smarten Geräte, die eben auch selber senden können, da gibt es ja durchaus auch Missbrauch als Hackernutzung, ne? Für die gab es diverse Beispiele.
Genau. Also es gibt halt verschiedene Beispiele. Wie gesagt, es will halt niemand, dass jemand über eine Waschmaschine oder so dann irgendwie auf das Heimnetz zugreifen kann und vielleicht darüber sogar in die Daten aus dem Laptop kommt. Deswegen.
Oder die Haustür öffnet, das reicht ja auch schon.
Genau. Also auch da gibt es ja mittlerweile ferngesteuerte Möglichkeiten, wie man über das Handy, falls man mal den Schlüssel verloren hat, doch noch die Haustür aufkriegt. Da will ja auch niemand, dass das gehackt wird und irgendjemand Fremdes auf einmal im Haus steht, wenn man nach Hause kommt.
Das möchte man in der Tat nicht. Das stimmt. Gibt es irgendwelche Sachen jetzt im Zusammenhang mit diesem Cyber Security Check, wo du ganz oft dieselbe Frage beantwortest? Und wenn ja, welche ist das?
Fällt mir tatsächlich keine ein. Also ich bin eher froh, dass wir eine Antwort haben, wenn es darum geht, na ja, wie soll man als kleines Unternehmen die 27.001 denn anwenden, dass wir jetzt sagen können, beschäftigt euch mit dem Cyber-Risiko-Check, lasst euch beraten und wenn, sag ich mal, der Berater die DIN-Spec anwendet, dann seid ihr auch gut beraten. Weil das war immer ein Punkt, wo wir in der Vergangenheit gehört haben, naja, die 27.001 ist ein Riesenwerk, das können kleine Unternehmen nicht leisten. Da müssten sie halt IT extra nochmal einstellen, um so ein Management-System aufzubauen. Und dafür haben wir jetzt endlich eine Antwort.
Ich glaube, bei der 9001 gibt es denselben Wunsch, oder?
Vermutlich, ja. Ist ja letzten Endes ein sehr ähnliches System, nur halt, dass es um Qualitätsmanagement geht. Aber da ist, glaube ich, das genauso. Also was muss ich jetzt alles erfüllen, um 9001 zertifiziert zu sein, wüsste ich jetzt auch nicht auf Anhieb. Also man hatte gewisse Dokumentationspflichten und was mir immer einfällt, ist keine doppelte Dateiablage.
Aber und ein Datumsstempel auf der E-Mail, deswegen hat Outlook immer den Datumsstempel, damit es innerhalb einer 9001-Zertifizierung benutzt werden kann. Weil das gab es auch nicht immer schon. Es gab eine Zeit vor diesen 9001-Zertifizierungen, da gab es bei E-Mails immer nur, hast du schon gelesen oder hast du noch nicht gelesen, aber mehr Infos gab es nicht dazu. Ja, cool. Du hast ja schon angedeutet, wie es damit weitergehen könnte, dass ihr halt schon die ersten Rückmeldungen habt von Verbesserungspotenzial und überlegt, ob man eben eine Revision macht oder bei der Überführung in die Norm die Einarbeitungen vornimmt. Über den europäischen Kontext hast du schon gesagt, dass der jetzt noch nicht, also die scharren noch nicht mit den Hufen, aber früher oder später wird das mit Sicherheit auch wichtig. Was machst denn du jetzt gerade? Wie geht's denn bei euch weiter?
Also hatte ich ja schon angedeutet, der Cyber Resilience Act steht vor der Tür, wenn es um das Thema IT-Sicherheit geht. Ansonsten sind die brandaktuellen Themen alles so rund um KI, hängt viel mit der europäischen Regulierung zusammen. Auch da sind die Deadlines sehr tough, dass wir sozusagen da viel investieren müssen in der Normung, um halt diese Vorgaben der Kommission auch einzuhalten, die Normen rechtzeitig zu liefern. Ansonsten Quantentechnologien hatten wir auch schon angerissen, so eins dieser neueren Themen, mit denen wir uns beschäftigen. Das Thema Datenräume wird immer mehr kommen. Da gibt es halt auch wieder eine EU-Verordnung mit dem Data Act, der Vorgaben macht, dass man beispielsweise, wenn ich jetzt den Anbieter eines Cloud-Service wechsle, dass ich dann eine gewisse Portabilität meiner Daten auch habe. Dann beschäftigen wir uns mit dem digitalen Produktpass. Also das gibt ja die Ökodesign-Richtlinie vor, dass man sozusagen jedes Produkt irgendwann einen digitalen Produktpass haben muss. Ersetzt jetzt nicht nur einfach den Beipackzettel, sondern da werden halt viel mehr Informationen einfließen. Auch zum Beispiel zur Circular Economy. Also wie kann ich die Produkte, die auf dem Markt sind, wie kann ich die recyceln? Die Inhaltsstoffe, hätte ich schon fast gesagt, wiederverwerten. Das sind halt so die brandaktuellen Themen bei uns im IT-Bereich gerade.
Zum digitalen Produktpass hat uns Benjamin Helfritz schon erzählt, was das so grob ist, also quasi aus seiner Flughöhe. Da sitzt du aber tatsächlich an den Ausschüssen dran. Das heißt, du wärst jetzt quasi der Nächste, der das dann von Benjamin abstrakt übernimmt und dann in die Konkretisierung
bringt. Genau, bei mir in der Gruppe gibt es einen Projektmanager, der sozusagen das europäische Gremium betreut, weil Dien da das Sekretariat führt und auch das nationale Gremium betreut. Und die sind direkt an der Normung dran. Also da gibt es 4 Arbeitsgruppen europäisch, die auch mit einer toughen Deadline sozusagen die Norm erarbeiten und da gerade auch mit Hochdruck dabei sind.
Dann sag noch mal kurz, wann da die Deadlines sind, damit ich weiß, wann ich dich wieder einlade und damit ihr wisst, wann ihr wieder ganz unbedingt zuhören müsst.
Genau, also bei DPP haben wir es tatsächlich bis Ende des Jahres, wobei es da unter Umständen auch eine Verlängerung geben kann. Bei KI ist die Deadline, wenn die Verlängerung der Kommission durchgeht, im August.
Diesen Jahres.
Okay. Ja, das wird sehr schwierig. Hängt aber auch damit zusammen, dass der AI Act sozusagen richtig in Kraft tritt am 1. August 2026. Das heißt, da müssen die Unternehmen Konformität nachweisen. Und im Idealfall haben sie die Standards schon etwas vorher, damit sie wissen, wie sie die Konformität nachweisen können, beziehungsweise auf welcher Basis.
Damit die nicht plötzlich aufhören müssen zu arbeiten. Wir sind leider geschlossen, weil nicht KI-konform, komm mal in 3 Monaten wieder, weil dann haben wir es vielleicht geschafft. Das wäre ja echt eine Katastrophe, wenn das passieren würde.
Beziehungsweise halt nicht den Einsatz der KI stoppen müssen, weil es eben sie die Konformität nicht nachweisen können. Mhm. Deswegen ist da auch so ein, sag ich mal, Druck auf den Kessel in der Normung, was es natürlich auch nicht einfacher macht. Wenn man in Ruhe diskutieren kann, ist es immer besser, als wenn man mit Zeitdruck diskutiert und einen Konsens herbeiführen muss.
Ja, dann wird es ein bisschen aggressiver, das habe ich auch gemerkt. Und gleichzeitig bleibt der Konsens trotzdem extrem wertvoll, weil der verlangt den ExpertInnen was ganz anderes ab, als wenn man sich nur gegenseitig niederbrüllt und irgendwann gibt es eine Abstimmung und dann wird das halt jetzt so. Sondern wenn man wirklich so lange redet, bis alle sagen, okay, damit kann ich jetzt leben. Dann hat man am Ende ein Ergebnis, was wirklich alle mittragen. Das ist sehr, sehr wertvoll.
Es ist vor allem wertvoll für die Akzeptanz der Norm dann auch. Das heißt, wenn alle es mittragen, kann man zumindest erstmal nach Veröffentlichung davon ausgehen, es wenden auch alle die Norm an.
Ja, weil sonst hätte man wirklich ein Monster geschaffen, ein Bürokratiemonster, das keiner braucht. Wobei es bei der Norm nicht so schlimm wäre, denn die Normen sind ja erstmal nur da. Ob sie zwingend werden, entscheidet jemand anderes. Das heißt, die Bürokratie sitzt woanders, aber wir werden da natürlich gerne mit reingepackt.
Genau, also letzten Endes auch das alles, was wir unter der europäischen Verordnung oder was wir mit Normungsaufträgen erarbeiten, wir veröffentlichen dann die Normen, also wir im Sinne der europäischen Normungsorganisation, ob die Kommission die dann heranzieht für eben die Konformitätsvermutung, das entscheidet die Kommission. Also bleibt es immer beim Gesetzgeber, wie die Anforderungen des Gesetzes nachgewiesen werden können oder welche Anforderungen es überhaupt gibt in der Konkretisierung durch die Norm.
Genau, das ist auf der einen Seite Fluch und auf der anderen Seite Segen. Denn es kann natürlich passieren, dass die Kommission sagt, ja, völlig egal, was ihr da gemacht habt. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich so, wenn man ein gutes Konsortium hat, und das ist in diesen Fällen ja immer der Fall, weil da so viel Musik drin ist und so viele Leute sagen, jawohl, da passiert gerade was, da möchte ich wirklich dabei sein. Das heißt, man kann wirklich auch nachweisen, da sind sie alle dabei gewesen. Da hat jetzt wirklich nicht bloß ein kleiner Teil der Branche, sondern wirklich alle, die damit zu tun haben, sich darauf geeinigt. Es wäre schlau, wenn man das zumindest zu Rate ziehen würde.
Genau, also alle heißt ja in dem Sinne logisch, die Wirtschaft ist immer sehr stark vertreten, aber natürlich haben wir auch Verbraucherrat, Wissenschaftler, letztendlich die Prüfinstitute müssen ja auch dabei sein, um zu wissen, okay, gegen was muss ich jetzt prüfen. Wenn wir vom BSI reden, reden wir immer von der öffentlichen Hand, sozusagen, dass der Vertreter vom Bund auch mit dabei sind, die das nochmal aus einer anderen Perspektive betrachten, das Thema.
Sehr cool. Wenn du dir was wünschen dürftest, was würdest du dir wünschen in diesem Zusammenhang?
Im Zusammenhang mit der SPEC oder im Allgemeinen?
Mit diesem Thema, mit deinem Cybersecurity-Thema im Großen und Ganzen.
Also einerseits würde ich mir wünschen, dass die SPEC natürlich weiter angewendet wird, dass wir das tatsächlich irgendwann schaffen, das auch zur Norm zu machen. Vielleicht auch den Sprung Richtung international irgendwann machen können. Ansonsten wünsche ich mir weiter so gute Beteiligung von den Unternehmen. Also, weil das ist wirklich, die ziehen da echt gut mit. Das hat man bei der Radio Equipment Directive bei der Erarbeitung schon gesehen. Das ist nicht immer einfach für die, mit so einer Deadline zu arbeiten, aber einfach, dass die Experten da so gut weiter am Ball bleiben. Das auf jeden Fall. Und dass wir vielleicht irgendwann dahin kommen, nicht mehr so straffe Deadlines zu haben in dem Kontext. Was es natürlich auch für unsere Projektmanager einfacher macht, einen Konsens herbeizuführen. Also wie gesagt, unter Druck macht es auch weniger Spaß, glaube ich.
Ja, das ist ein Wunsch Richtung EU-Kommission, ne? Dass die irgendwie entweder früher sagen, was drinstehen wird, dass man schon mal anfangen kann zu arbeiten oder eben andere Deadlines.
Genau. Also ich meine, anfangen können wir immer, aber es ist halt immer die Frage, arbeiten wir am Anfang erstmal am Thema vorbei oder gehen wir genau in die richtige Richtung? Deswegen tun sich, glaube ich, auch viele Gremien schwer, bevor der Standardization Request offiziell kommt, da wirklich schon richtig viel Arbeit zu investieren. Manchmal geht es nicht anders, da muss man schon loslegen, aber man will halt schon wissen, okay, was sind jetzt die Anforderungen, an denen ich mich orientieren muss?
Ja, na selbstverständlich. Das geht dann in mein anderes Thema rein, dass alle idealerweise wissen, dass es diese beiden Systeme gibt, die gesellschaftliche Regelsetzung und die technische Regelsetzung, und dass beide natürlich von Menschen gestaltet werden, die natürlich ihr Bestes geben, aber halt da auch mal einen Tag Zeit für brauchen und sich gegenseitig respektieren und das Leben leichter machen, nicht schwerer.
Genau. Und ich meine, was wäre die Alternative zur Normung? Der Gesetzgeber gibt alles selber vor und schreibt es rein und man hat keinen wirklichen Beteiligungsprozess, den wir halt wiederum sicherstellen können. Also genau. Das ist ja genau das, was uns auszeichnet in der Normung, dass wir den Gesetzgeber dabei unterstützen und aber alle mitnehmen können. Und nicht sozusagen nur der Gesetzgeber selber sich überlegt, wie sind die Anforderungen an KI, an Cybersecurity, sondern dass alle, die es anwenden, alle, die es herstellen, die es prüfen müssen, dann beteiligt werden.
Ja, ich finde auch, die Normung ist ein tolles System. Es muss bekannter werden. Wir arbeiten dran.
Und uns werden nie die Themen ausgehen, glaube ich.
Das stimmt wohl. So wie sich die Welt gerade dreht, das ist echt richtig krass spannend.
Genau.
Lieber Andreas, herzlichen Dank, dass du gekommen bist und dass du uns von dem Cybersecurity-Check für kleine und Kleinstunternehmen erzählt hast. Zu finden in der kostenfreien DIN-SPEC 27076.
Sehr gerne. Hat viel Spaß gemacht.
Freut mich.
Ameisentalk ist ein Podcast von Dean Young Professionals. Euer Host ist Amelie Leibrand. Sie und all ihre Gäste sind Mitarbeitende bei Dean, Deutsches Institut für Normung. Schnitt, Ton und Musik von mir, Simon Konze, das Konzentrat Dresden. Grafische Gestaltung, Büro Hohecker, CO Weißraum Berlin.